Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 195. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ihr hört es schon. Ich weiß nicht, ob ihr den Regen auf der Scheibe hört. Ich habe wieder eine kleine Autofolge für euch, denn ich bin kurz vor dem Aufbau der Uferlichter. Es ist Donnerstagabend, am Samstag geht es schon wieder los und da werde ich jetzt die nächsten zwei Wochen sehr, sehr eingespannt sein, sodass es mit Martin terminlich nicht klappen wird. Der hat am Montag auch seinen Weihnachtsmarktstand eröffnet mit der fetten Kuh am Klotwigplatz. Solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Auf Instagram war da schon einiges Leckeres zu sehen, unter anderem mit viel Fame für mich. Vielen Dank, Martin, für den Pulled Hämmchen Burger. Es gibt Pulled Duck Burger, Pulled Beef Burger, die Kartoffeln aus dem Smoker. Ich weiß nicht, was ich jetzt vergessen habe, aber es sah wirklich hammermäßig aus. Ich würde sehr gerne in der Weihnachtszeit mal nach Köln kommen, aber wir werden es sehen. Vielleicht schafft ihr es ja dorthin. Bestellt ihm einen schönen Gruß zu Martin, wenn ihr ihn seht. Und ja, ich habe ein paar Sachen für euch noch zu erzählen. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben für die Folge mit Martin. Aber das war dann leider terminlich. Also die Folge war schon so vollgepackt und das Thema hätte wahrscheinlich viel mehr Zeit in Anspruch genommen, wie wir da noch hatten. Weil ich habe auch die Effilé nun gelesen. Sie ist nun bei mir eingetroffen mit dem neuen Beitrag, wo auch der Küchenfunk jetzt nun mal als deutscher Podcast namentlich genannt wurde, nicht besprochen. Das heißt also, wir sind jetzt nicht bewertet, kritisiert, also wir sind allein benannt worden, was auch schon mal viel schön ist. Vielen, vielen Dank. Generell geht es halt in diesem Artikel über zwei Seiten über die deutsche Koch-Podcast-Szene, wo schon kritisch betrachtet wird, was der Herr Melzer macht. Fiete Gastro habe ich mir jetzt auch ein paar Mal angehört, wobei ich da sehr viel springen muss. Also es wurde kritisiert, dass doch sehr viel Selbstdarstellung auch vom Herrn Melzer dort passiert. Wenig Räume halt gelassen werden, um wirklich tiefer mal den eingeladenen Koch erzählen zu lassen, wo durchaus der Wunsch nach besteht. Wobei ich auch nicht weiß, ob Herr Melzer wirklich der Richtige dafür ist. Er ist nun mal so ein bisschen ein wilder Chaot und ich finde, das Format hat seinen Charme, auch aufgrund dessen. Es ist halt kein klassischer Koch-Podcast, wo ich jetzt durchaus einfach, da gibt es einfach klassische Vertreter, wo ich einfach unseren dicken Mitbegründer, dicken Freund, Mitbegründer Sven Menke mit reinnehmen würde, weil er im Kulinarikast natürlich sehr gut fundiert und recherchiert, in Podcasts auch Einzelthemen besprochen hat, die dann auch sehr intensiv besprochen hat, wo es dann in einer Folge um Kroketten, Auflauf oder sonst irgendwas geht, wo halt dann alles über dieses Thema kommt, ist halt nicht unbedingt ein Talk-Format, so wie wir das jetzt auch im Küchenfunk sehen. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, ob wir einfach fundierter recherchieren müssten beim Küchenfunk, dann mal eine Folge zu Sojasauce oder keine Ahnung machen sollten. Aber ich glaube, da gibt es einfach Leute, für die es besser können. Wir dienen ein Stück weit einfach der Unterhaltung und auch ein Stück weit Erfahrungsaustausch. Also jetzt ich mit meinen Partnern, also besonders mit Martin oder halt auch mit den Gästen, wo man einfach mal frei von der Leber weg spricht, ohne jetzt ein Format zu haben, was sehr intensiv beackert wird. Also man springt dann schon mal, man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen und manchmal ergeben sich da wunderbare Gespräche draus. Und ja, bei so einem recherchierten Geschichte ist es natürlich nochmal, ja, da kann man das auch in einem 20 Minuten bis 30 Minuten Format halten. Und ich finde, das ist auch, ja, ich denke, da gibt es durchaus gute Podcasts schon in der Medienwelt. Da werde ich nochmal euch ein paar raussuchen, was jetzt auch nach Kulinarikast, der ja auch immer noch ab und zu sendet, aber dann vielleicht Einzelthemen nochmal intensiver bespricht. Ich sehe einfach den Küchenfunk da nicht so wirklich drin. Es ist einfach so ein Erfahrungsschatz, der kommuniziert wird. Und ja, genau. Und wie gesagt, in diesem Artikel in der Effilé wurde halt stark kritisiert, dass diese diese kompakte Informationsreduktion im deutschen Markt halt so ein bisschen fehlt und dass er auch nach 2 Jahren die Podcasts in dem Bereich meist schon wieder verschwunden sind. Ja, wir sind jetzt schon so viele Jahre dabei und wir haben halt, was man bei uns halt auch auszeichnet, meiner Meinung nach, dass wir Spaß dran haben. Und dadurch machen wir das auch einfach schon so lange und es ist ein Gespräch von interessierten Foodies, die, ja, wo man einfach andere dran teilhaben lässt, wo ich einfach auch gerne von euch gerne Informationen mit reinschwappen lasse. So war das in der letzten Folge mit dem Hummus auch so. Da ging es um, ich habe den Namen vergessen. Sie hat geschrieben, in den Kommentaren könnt ihr auch nachlesen, dass meine Hummus-Aioli vielleicht jetzt nicht unbedingt ein klassischer Hummus ist, sondern dass durchaus in einem Basic-Hummus wirklich sehr, sehr viel diese Ölkomponente komplett über Tahini geregelt wird. Und ich glaube auch, dass das ein guter Punkt ist, weil auch diese Sesampaste natürlich einen Geschmack bringt. Und ich glaube, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, mir da in diese Richtung nach Otto Lengi hat sie auch empfohlen, ein Rezept davon mal mit Hummus zu machen. Das werde ich jetzt auch noch mal tun, um einfach mir mal da vielleicht das rauszukitzeln. Weil die Rezepte, die ich mal gefunden habe, wo es dann um Tahini ging, das war halt so homöopathisch von der Menge her. Ein Teelöffel auf eine 300 Gramm Kichererbsen. Da habe ich gedacht, so, what the heck? Was soll uns das denn schmecken? Ne? Und deswegen werde ich da auf jeden Fall noch mal in diese Hummus-Tahini-Nummer reingehen. Tahini. Und ja, also vielen Dank für den Kommentar. Genau diesen Austausch ist das, was für mich den Küchenfunk dann auch bereichert, wenn von euch Einwände kommen oder eure Sicht der Dinge, die dann mit reinfällt und mich, meinen Horizont wieder erweitern. Und genau das ist für mich, was den Küchenfunk ausmacht. Und ja, also ich weiß nicht, wer den Artikel in der Effilé gelesen hat, gerne auch noch mal ein bisschen Feedback geben, wie ihr das so wahrgenommen habt. Die Kritik von dem Standpunkt aus, dass man sich informiert, kompakt informiert haben möchte, sehe ich vielleicht ein Stück weit auch. Aber ich weiß auch nicht, ob das in der deutschen Podcast-Szene auch unbedingt immer so sein muss. Ich denke, jeder findet seine Nische. Es ist auch viel ja so, das habe ich halt gedacht, es verdient ja keiner Geld damit. Alle, die das in der deutschen Podcast-Szene machen, machen das aus Spaß und Lust. Und diese informative Anspruchshaltung an der Stelle habe ich ein Stück weit nicht verstanden, weil, ja, es ist natürlich schön, wenn das jemand tut und ich glaube auch, dass es Formate gibt, die für Geld auch auf YouTube das finanziert tun, die sehr kompakt dann in 10 Minuten dir Dinge erklären und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich weiß halt nicht, ob das aus der Lust wirklich so produziert werden kann. Ich hätte, glaube ich, keine Lust, so Podcast-Folgen zu produzieren, weil ich gar nicht die Zeit hätte, das so intensiv vorbereiten, neben den ganzen anderen Projekten, die ich gerade auch im Foodie-Bereich aus Spaß betreibe. Leute, die dann primär auch den Podcast machen und dann auch, die werden da, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Pensum einfach auch reinstecken in so einen Podcast und das auch vorbereiten. Und ja, das ist halt so das breite Spektrum, was die Podcast-Welt hat. Und das ist eigentlich auch schön. Deswegen, ich fand die Kritik, konnte sie nachvollziehen, auch an Fiete Gastro und an Tim Melzer. Aber ich finde, solange was für lau ist und man kein Geld dafür bezahlt hat, kann man ja auch einfach sagen, das ist nicht meins, das muss ich mir nicht anhören. Oder ich sage auch einfach, wie ich das zum Beispiel auch mache, ich höre nicht jede Folge, ich springe die Folgen auch einfach mal durch bei den Themen. Genau habe ich das Gleiche bei Fest und Flauschig, wo es einfach Folgen gibt, die mir einfach nicht zusagen, wo Interviewpartner da sind, die mich nicht interessieren, wo ich einfach dann auch zu wenig Zeit für habe. Und das ist auch okay. Ich finde nicht, dass man das so unbedingt an die große Glocke hängen muss und sagen, hier, ich habe jetzt hier einen Anspruch, der erfüllt werden muss. Und ja. Ist natürlich schade, wenn sich Podcasts verändern und man Leute aufgrund der Veränderung dann verliert. Aber wie ich auch gerne sage, das habe ich bestimmt schon lange nicht mehr gesagt, aber die Welt hat sich weiter bewegt Und das passiert halt überall und das kann natürlich mit Podcasts passieren und mit Menschen. Und ja, so ist es einfach, diese Veränderung. Man wird es akzeptieren müssen. Also das waren jetzt meine Gedanken zu Affilé. Eigentlich wollte ich auf was ganz anderes hinaus. Auf den Event, auf dem ich war, von dem ich erzählen wollte. Ich glaube, das mache ich nach dem nächsten Break. Kann ich dann nämlich auf der Rückfahrt sehr kompakt darüber berichten. Was ich jetzt gerne noch loswerden möchte, ist, dass ich endlich, wenn das hier online geht, das ist ja ein Sonntag, eine Vorankündigung vom Supper Club habe. Wir haben ja schon erzählt, am 8. Februar gibt es wieder im Weingut Schumacher hier im Ahrtal, wo wir auch unseren letzten Supper Club gemacht haben, Back in the Valley, gibt es ein Nachfolge-Event, den wir jetzt im Februar machen werden, also mal im Winter. Das kommt uns ganz gut zu Pass, weil wir zum einen gerne noch unsere Serie Schwein gehabt fortsetzen wollten, und zwar mit dem Zusatz Jetzt wird's wild. Schwein gehabt, jetzt wird's wild passt natürlich mit Wild super in die kalte Jahreszeit, und das ist dann natürlich im Februar wirklich optimal. Und ja, im Blog findet ihr jetzt alles zur Uhrzeit, Location, Preise, was ihr so wissen müsst. Ihr könnt euch gerne anmelden. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen dort wieder begrüßen zu dürfen. Wir hatten ja jetzt, ich weiß gar nicht, diese Serie Schwein gehabt, hatten wir mit, ja, natürlich das allererste Mal mit unserem Schwein, mit eigenen Schweinen von uns. Wir hatten Huhn, wir hatten Ei oder Huhn, meine ich. Ich glaube, es ging um Huhn. Es ging um Rind. Ich weiß, waren das drei oder habe ich jetzt eins vergessen? Vegetarisch war auch Caroline mal ganz lieb, dass wir das einfach machen. Werden wir auch nicht aus den Augen verlieren. Also diese Schwein gehabt Serie ist eigentlich noch in alle möglichen Richtungen weiterzudenken und werden wir auch machen. Dieses Mal, wie gesagt, wild mit passenden Weinen von Weingut Schumacher. Wir sind Fünfgang, ist angedacht mit vorher ein bisschen Häppchen und Sekt. Danach noch ein Kaffee, Wasser inklusive. Findet ihr bei küchenjunge.com, wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Tagen, noch ganz oben die Ankündigung für den Supper Club. Ich würde mich, wie gesagt, wahnsinnig freuen, wenn ihr mal dort vorbeischauen würdet und vielleicht sogar einen Tisch buchen würdet. Wir sind auf 35 Personen beschränkt. Die letzten Male waren, ich weiß nicht, die letzten zwei oder drei Supper Clubs waren alle ausverkauft. Und wir freuen uns auch dieses Mal wieder auf eine rege Beteiligung. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mich gerne an per Mail küche@küchenjunge.com oder geht auf Instagram, schreibt mir, wo ihr möchtet. Ihr könnt auch gerne hier unter die Folge kommentieren. Und ja, wir machen auch, ja, es gibt mit und ohne Weinbegleitung für den, der möchte. Sonderwünsche zwecks, ich bin aber Vegetarier, würde gern kommen. Wir können das nur gewährleisten, wenn wir jetzt sagen, wir lassen halt Fleisch weg oder die Fleischkomponenten weg. Auch Allergien sind, wenn ihr mit Allergien kommt und sagt, ihr könnt das, und dann können wir sagen, wir können das weglassen. Wir können nur leider keine Alternativprogramme anbieten. Dafür sind wir einfach, ja, zu unprofessionell. Wenn du eine professionelle Küche hast, die mit 3-4 Leuten auch in der Küche agiert und dann spontan auch auf einen Vegetarier eingehen kann. Also das ist nicht böswillig, aber es ist einfach für uns bei 35 Tellern mal 5 Gängen wirklich sehr schwierig für uns, diese Sonderwünsche zu handeln. Was geht, machen wir gerne. Im Zweifel würden wir es einfach dann weglassen, Komponenten. Und ja, wie gesagt, kommt vorbei, küchenjunge.com, meldet euch gerne an. Und nach dem Break erzähle ich euch von dem Event Bon Culinar, wo ich eingeladen war. Da waren 6 Köche, die dort aufgekocht haben, und da hat man vieles probieren können, vieles Leckeres, auch vieles Besonderes, wo ich gleich einfach mal drauf eingehen würde, wo ihr vielleicht auch Tipps für Aromenkombinationen euch mitnehmen könnt. Ich fand's genial. Bis gleich. Ciao. So, weiter geht's mit dem zweiten Teil des Küchenfunks. Ich wollte euch ja noch berichten von meiner Tour nach Bonn zu dem Festival, zu der Auftaktveranstaltung des Festivals Bonn Kulinar. Und zwar war das in der Redoute in Bonn und Initiatoren waren der Herr Hans-Stefan Steinheuer, dem Zwei-Sterne-Koch aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Herrn Halbedel, wirklich witziger Name für ein Restaurant, finde ich, Halbedel in Bonn. Die zwei haben das so ein bisschen in die Hand genommen, also Steinheuer 2 Sterne, Halbedel 1 Stern, haben sich noch 4 Mitstreiter gesucht. Das war zum einen Restaurant Prümmer Gang aus dem Ahrtal, aus Sinzig, Vieux-Sinzig, haben wir bestimmt schon mal drüber erzählt oder ihr habt ihn vielleicht auch schon mal im Internet gehört. Beim WDR hat er eine Kochshow auch gehabt im Radio und war auch schon im Fernsehen zu sehen. Ist der Trüffelpapst von Deutschland so ein Stück weit. Ist ein Franzose aus dem Elsass, hat einen wunderschönen Akzent. Habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt von einer Veranstaltung, wo er die Teller immer überreicht hat an die Gäste, die dann zu seinem Stand kamen und jedem Gast einen guten Appetit gewünscht hat. Und es war so wunderbar, wirklich vom Mensch her, vom Kochen her ganz speziell, also ist auch oder Kräuterpapst, macht also sehr spezielle, kräutrige Küche und halt auch gerne Trüffel, hat versucht, auch an der A den Trüffel zu kultivieren, hat das auch geschafft, soweit ich weiß. Ist natürlich noch in den Kinderschuhen, auch wenn das schon mehrere Jahre dran ist. Also er hat das Milieu dazu geschaffen, dass dort Trüffel wachsen kann. Von der Aromatik und Größe ist das natürlich noch weit weg vom Périgord, aber das ist schon, ist trotzdem ein heimischer Versuch, der auch Früchte trägt. Und dann war noch dabei Klostermanns aus, es ist in Bonn, die Redoute oder Redütchen, so heißt das Restaurant, wo auch die Veranstaltung war, mit mehreren großen historischen Sälen, in denen das dann auch stattgefunden hat. Also diese 6 Köche haben da zu diesem Nachmittag eingeladen. Das war eine Sonntagnachmittag-Veranstaltung. Von 3 bis 8 war das angesetzt. Und es gab pro Koch 4 Gänge. Oder gab es pro Koch 3 Gänge? Naja, ich glaube pro Koch 3 Gänge. Also man hat 18 Gänge im Grunde probieren können, was man wollte, und es war dann immer so ein bisschen mit Stationen aufgebaut. Am Anfang gab es Häppchen, da haben Feinkostlieferanten von den Restaurants, das war, glaube ich, Rangy, Express und auch Möllers, mit denen wir zum Beispiel in San Sebastian schon mal waren, die haben da Tatar und Kleinigkeiten halt gemacht. Da gab es unter anderem ein Chugichu-Tatar, was mega gut war. Es gab ein Büffeltatar, was nicht ganz so geil war, fand ich. Es ist farblich ein bisschen schwierig. Es hat nämlich so einen leichten lila Stich. Ich fand es optisch halt nicht so schön. Geschmacklich war es gut. Aber richtig geil war halt das Chugichu-Tatar. Es gab Austern vorweg. Und genau, so in der Kante. Die A-Winzer, die VDP-A-Winzer waren dabei. Ich glaube, die 6 derer. Und haben da halt Weine den ganzen Tag über ausgeschenkt. Und ja, so hat man sich dann einen schönen Nachmittag gemacht. Ich muss echt sagen, Daydrinking ist wirklich super. Also man ist dann ungefähr 9:30 zu Hause gewesen, satt, glücklich, betrunken, geht ins Bett und am nächsten Morgen muss man, selbst wenn man zur Arbeit muss, kommt man wunderbar aus dem Bett, man ist wunderbar entspannt. Also Sonntagnachmittag schon mal so eine Veranstaltung machen mit Trinken, hat mir sehr, sehr gut gefallen. War auch sehr gut zu handeln. Und ja, dann würde ich euch gerne noch was über die Gerichte erzählen, die einen oder anderen gemacht haben. In der Vorspeise gab es bei Steinheuers Gänseleber. Das war echt ein Hammergang. Das war mit Cassis zusammen. Das war es hieß, glaube ich, Gänseleber-Satellit aus dem Ahrtal. Und das war auch wirklich so wunderschön geplated. Ihr könnt euch bei Instagram IGTV, in Instagram TV habe ich ein Video gemacht von ungefähr 2 Minuten, wo man die ganzen Gerichte auch drin sieht. Und in den Highlights, in den Stories sind die auch nochmal alle teilweise dann noch auch beschrieben drin. könnt ihr euch einfach mal ein bisschen durchskippen zu dem, was ich jetzt erzähle, damit ihr einfach so ein bisschen ein Bild vor Augen habt. Also in dieser Gänseleberkugel war außen, also die war lila außen, da war eine Glasur drüber. In der Mitte war ein flüssiger Cassis-Kern. Das Ganze saß auf einem Chip. Auf diesem Chip waren zusätzlich noch so ein ganz feines Gänseleber-Mousse und unten drunter war noch eine Scheibe Gänseleber-Terrine. Also es war wirklich ein wunderschöner Lebergang, sehr mit Frucht betont. Wahnsinn, wirklich ein Wahnsinnsgang. Zweite, bei Halbedel gab es eine Vorspeise, die hat mich auch wahnsinnig weggebeamt. Das war sogar mit der Gänseleber eines der besten Sachen, die ich an dem Abend gegessen habe. War ein Rote Beete mit einem Rote Beete in verschiedenen Konsistenzen. Das war so ein kleines, eine sehr feste Mousse, fast schon Gelee-artig, so als Nocke. Dann ein Gelee-Ring, in diesem Gelee-Ring ein wunderbar abgeschmeckter Senf, Gurken, Kartoffelsalat und dazu dann frisch, also geräucherter Aal. Und da waren noch mal irgendeine Konsistenz noch mehr von der Roten Beete. Also von der Säure her und von dieser Roten Beete-Aromatik mit dem Aal wirklich unglaublich gut. Also dieses Aal und Rote Beete habe ich ja auch schon gerne gemacht. Aber das ist wirklich auf die Spitze getrieben. Was sehr schön ist, also Halbedel ist ein sehr alteingesessenes Restaurant in Bonn-Bad Godesberg. Der ist in einer alten Villa und im Grunde sitzt man da Wohnräumen dieser Villa und verteilt an Tischen. Und bis auf, der Herr ist glaube ich fast 70, der das Restaurant führt, der auch in der Küche selber steht. Und der hatte noch nie außer Haus gekocht. Dieser Abend, was mir so zugetragen wurde, war das erste Mal, dass er außerhalb seiner Küche gekocht hat. Und wie gesagt, hat er direkt mit der Vorspeise schon einen wahnsinnigen Knaller rausgehauen. Ansonsten, Vieux Sinzig hat eine Jakobsmuschel gemacht. Die hat er in der Schale gegart. Das heißt, er hat den Deckel abgenommen, hat die Muschel mit Rogen sich festgelassen in der unteren Muschelschale und hat die dann verkehrt rum auf einer Plancha gegrillt oder gegart, gebraten. Problematisch war, dass seine Plancha halt sehr, sehr klein war und er überhaupt nicht hinterherkam. Da war noch ein Kürbismus, ein sehr mit Gewürzen sehr dominant abgeschmecktes Kürbispüree unten in dem Glas drin. Da war ein Wildkräutersalat drauf und dann dazu halt diese Jakobsmuschel noch mit einem, das war eine sahnige Soße. Es war gerade auch, fand ich, Jakobsmuschel mit Rogen. Das heißt, da ist so ein orangenes Ärmchen dran. Den kann man mitessen, man kriegt ihn halt nicht immer dabei. Aber gerade wenn man sie so frisch auch mit Muschel bekommt, also mit Muschelschale, ist das gerne mit dabei. Und ich esse sie sehr, sehr gerne, weil einfach dieser Jakobsmuschelgeschmack dann einfach nochmal intensiver ist. Und das war auch ein sehr schöner Gang. Problematisch war, wie gesagt, nur, dass er nicht hinterherkam mit der Produktion. Prima Gang hat ein Ceviche gemacht aus der Gelbflossenmakrele. Die hatte ich just an dem Wochenende, Abend vorher, hat mir eine Freundin auch noch vier Gelbflossenmakrelenfilets gebracht. Und wir haben Freitag und Samstag auch schon Gelbflossenmakrele gegessen. Also wir waren gut im Thema drin. War auch sehr, sehr gut. Und dann gab es das hier im Küchenfunk auch schon bekannte, vom Utecht schon oft beschriebene und teilweise, muss ich sagen, auch verteufelte, zu Recht. Wir haben es besprochen, das Bio-Ei. Das Bio-Ei war vom Gang her sehr schön, weil es war ein Eigelb konfiert in Öl. Die Konsistenz war wahnsinnig gut. Das Schöne daran war, es war halt nicht so, wie man das vom Onsen-Ei her kennt, sondern dieses Fettige hat halt dem Ei schon sehr gut getan. Die Temperatur, man hatte nicht das Weiße, überhaupt kein Weiß mehr am Ei. Das war eigentlich sehr, sehr schön. Und ich weiß gar nicht mehr, was noch dabei war. Das war in einem Schälchen serviert. Also der Gang war wunderbar. Ich musste nur sehr schmunzeln, als ich in der Speisekarte das Bio-Ei gelesen hatte. Und Dann gab es noch, ich habe noch einen vergessen. Ich habe einen vergessen. Ihr müsst es in der Story nachgucken. Ja, die Hauptgänge waren dann auch sehr spannend. Wobei es gab zweimal Wild. Das war einfach perfekt. Es waren Rehrücken und ein Hirsch. Dann gab es ein Kalbsbäckchen. Und auch wieder, also die Hauptspeise, die mich am meisten geflasht hat, war ein Saibling. Und ich meine, der war, ich weiß nicht, war das der Gang, der war leicht geräuchert. Und der Mix war so eine Beurre Blanc und dann frische Maracuja. Und diese so eine Maracuja-Soße war da dran. Und das hatte so ein bisschen, verzeiht mir diese schlechte Beschreibung, weil es einfach besser gemacht ist, aber von der Aromatik her sehr ähnlich wie Split-Eis. Das Split-Eis außen, diese Mango-Maracuja-Note, dieses Süße mit einer feinen Säure drin, diese Aromatik natürlich, nee, es war noch nicht mal filigraner, es war eigentlich genau diese Aromatik, war halt zum Saibling und dazu gab es, glaube ich, Lauch und es war ein perfekt abgeschmeckter Gang zu dem Saibling. Also das werde ich unbedingt mal ausprobieren, weil Saibling Maracuja war Bombe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann gab es bei Vieux Sinzig den Trüffel. Der hat ein bisschen für mich verloren, weil es einfach sehr wenig Trüffel drin war. Konnte ich gar nicht so richtig rausschmecken. Das war ein bisschen schade. Und die, wie gesagt, Steinheuer, Prümer Gang hatten beide den Wildgang mit einer feinen Reduktion, feine Soße, wirklich sehr, sehr gut. Dann hatten wir ein Kalbsbäckchen. Das Kalbsbäckchen war italienisch gemacht. Und zwar, jetzt müsste ich auch wieder, ich habe Fragola Sada sind das, glaube ich. Das sind so Mini-Gnocchi. Ich glaube, es sind aber eigentlich Nudeln. Ich glaube, es ist nicht aus Kartoffeln. Ihr müsst mich bitte korrigieren. Ich kann es euch so aus dem Kopf nicht mehr sagen. Es sind so kleine, maximal kleiner Fingernagel, wenn überhaupt so groß, Knüppelchen. Sieht so ein bisschen aus wie ganz mini Gnocchi und die waren auch in so einer lauchig-frechen Soße abgeschmeckt. Und dann dieses zerfallene Ochsenbäckchen mit dieser dunklen Soße war auf den Punkt. Richtig schön. Ach, genau. Und dann gab es so eine Ente. Entenbrust, gebraten, nee, die war auch geräuchert, heiß geräuchert. Und dazu gab es eine Schokoladensoße. Und das muss ich sagen, es war gewöhnungsbedürftig, weil das war auch eine Vollmilch-Schokoladensoße. Es hatte wirklich die Anmutung von einem Dessertteller. Es war wirklich verrückt, das mal zu essen. Der erste Bissen war verstörend, muss ich wirklich sagen. Zum Ende hin, ich esse natürlich auf, wurde es immer besser. Es wurde immer gefälliger. Dazu gab es auch irgendwas Rotes. Ich meine, es war Rote Beete. Ja, wirklich sehr faszinierender Gang. Also man musste sich so ein bisschen rein essen. Man musste ein bisschen reinkommen. Und da werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen auch noch mal experimentieren. Vielleicht einfach dunklere Schokolade. Wobei, ich meine, man kennt das ja von Ente mit Süße. Das kann die eigentlich ab. Aber ich glaube, das war eine Kopfsache, die mich da so ein bisschen, ja. Das Rote war, glaube ich, so ein lila Puder, was drüber kam. Ich weiß nicht, ob das Hibiskus. Ich habe nach dem Puder nicht gefragt, was es war. Müsste ich mir mal anschauen, wo das hergekommen sein könnte, also von der Aromatik her. Aber wie gesagt, die Schokolade zur Ente war ein bisschen crazy. Und ja, also Portionen auch alle so. Ich konnte alles essen. Ich bin am Ende natürlich geplatzt. Ich habe, glaube ich, irgendwas auch zweimal gegessen, sodass ich vielleicht auf 19, 20 Gänge gekommen bin. Das waren kleine Tellerchen. Das war wirklich, also für mich zu schaffen, meine Frau hatte schon zu kämpfen, die konnte gar nicht mehr alles probieren. Aber für mich war das wirklich gut zu schaffen und ich bin am Ende auch nicht völlig eskaliert. Also dass es mir wirklich auch vor Essen schlecht war. Das hat mich eigentlich schon gefreut. Und Richtung Dessert gab es bei Steinheuer Quitte Honig. und sehr wunderbar geplateter Gang, wo auch so ein Wabengitter drauf war, aber nicht von Bienen gebaute Waben, sondern das war in der Patisserie nachgemacht. Also es war ein sehr, sehr schönes Gitter. Es hat eine Honignote gehabt, aber man wusste halt, es war eine Anfertigung vom Patissier, der diese Dinger halt gemacht hat. Die fand ich sehr faszinierend. Dazu gab es ein Quitten-Eis, Quitten-Mousse, noch ein kleines Törtchen mit Honig, Milch und solchen Geschichten. Das war wirklich sehr, sehr schön. Dann hatten wir bei Halbedel gab es Birne Helene, glaube ich. Das ist Schokolade und Birne in einer sehr dekonstruierten Version. Ah, genau. Dann wieder da, wo es auch die Ente gab. In der Gang gab es ein... Das war Milch in verschiedenen Konsistenzen, auch so aufgeschäumt, auch sehr dünnflüssig. Und in der Mitte war ein Nougat, aber aus Sonnenblumenkernen. Und ich war dann doch sehr verwirrt, wie man aus Sonnenblumenkernen Nougat herstellen konnte. Oder kann, oder kann man das kaufen. Also war auf jeden Fall so der Punkt, wo ich dachte, werde ich mir auch genauer anschauen. Durch diese Milch war dieser ganze Gang ein bisschen flach. Es war so nicht so mitten in die Fresse rein von der Aromatik her. Aber auch dieser Gang war wieder faszinierend. Also es war, man hatte diese Nougat-Note einzusortieren. Dann diese schaumige Milch, sehr, sehr flüssig zu löffeln. Da war noch eine Crunch-Komponente drin. Der Gang hat mich auch sehr fasziniert, war aber auch so ein bisschen wieder zum Reinkommen. Musste man sich ein bisschen reinschmecken. Genau. Und dann, glaube ich, Prima Gang hatte auch Schokoladentörtchen, heiß-kalt. Das war heißes Schokoladentörtchen, meine ich, Vanilleeis. Noch eine Beerenkomponente drin. Perfekt, wirklich perfekt, sehr lecker. Und ich glaube, das müssten sie die Desserts gewesen sein. Vieux war auch, hat meiner Frau auch sehr, sehr gut gefallen. Da war ein, was war, Cassis-Sorbet, sehr, sehr viele Aromen, Hippe. Ich war leider auch dadurch, das fand ich schon krass, dass ihn seine Vorspeise, das hat sich noch gezogen bis ins Dessert, dass er halt hinterhergehangen hat. Also auch bei der Hauptspeise war er der Letzte, der angefangen hat, überhaupt die Dinge rauszuschicken. Also das war schon krass, wie sich das da durchgezogen hat. Deswegen war es auch der letzte Dessert, was wir gegessen haben. War halt ein bisschen, also war nicht so schön geplated, aromatisch, wirklich sehr, sehr gut. Und das waren so die... So ein kleiner Überblick über die 18 Gänge, dazu halt A-Weine von den VDP-Winzern von der A Burggarten, Weingut Burggarten, Weingut Nelles, Meiernäkel, Deutzer Hof, Kreuzberg und einen habe ich vergessen, es waren nämlich auch 6, Adenauer noch. Genau, Weingut Adenauer aus Ahrweiler. Und ja, das war eigentlich ein rundum gelungener Abend. Am Anfang gab es noch Champagner und ja. Und auch in diesem Auftakt, der jetzt im November war, folgt dann im März noch eine weitere Serie, wo in den kleinen, wo bei jedem Gastronomen dann noch Spezialveranstaltungen sind. Und Ende März ist dann auch hier im Ahrtal das große Finale. Quasi, ich denke mal, ähnlich wie der Auftakt in Bonn in der Redoute war, wird dann hier das Finale im Ahrtal im Kurhaus sein. Und ja, bin mal gespannt. Wenn ihr euch interessiert, schaut mal gerne. Im Instagram ist das eigentlich sehr ausführlich mit Bildern beziffert. Und ich denke, es macht ganz gut Sinn, hier von dem, was ich erzählt habe, das Ganze auch nochmal nachzuvollziehen. So, ich bin in der Tiefgarage. Es ist jetzt hier Ende. Ich hoffe, dass der nächste Podcast dann mit Martin zusammen ist. Wir werden es versuchen im Dezember, aber jetzt gerade die nächsten 2 Wochen werden ziemlich heftig bei mir. Und ich wollte euch aber gerade wenigstens vorher noch diesen kleinen Podcast auf die Ohren drücken. Schaut bitte auf meinen Blog wegen dem Supper Club. Ich würde mich mega freuen, den einen oder anderen dort begrüßen zu dürfen. Und ja, muss ich selber sagen, ja, macht's gut und lecker. Geht auf küchen-funk.de, hinterlasst mir eure Kommentare. Danke für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.